Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallihallo, Hallöchen, ihr fleißigen Podcast-Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie am Ende der letzten Folge versprochen, sprechen wir heute über Schuld und Scham. Wir sprechen darüber, wie diese beiden entstehen, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt und was für Konsequenzen daraus entstehen können, und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt das Intro. Da, 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 da. So, guten Abend.
Ich Herr grüße Müller. Sie, Frau Müller.
Na?
Erzähl.
Was geht so?
Was geht bei dir so?
Bist du von deiner fleißigen Tour zurückgekommen?
Ja. Tour ist ein bisschen eklig.
Ja. Ich sehe bei dir gerade ein sehr langes Nasenhaar auf der Nase gucken.
Ja?
Schämst du dich dafür?
Zupf's mal.
Guck mal, was für eine gute Überleitung.
Meine Nasenhaare. Nein, ich schäme mich nicht.
Nein?
Aber ich fühle mich, fühlst du dich schuldig?
Ich fühle mich für gar nichts
dass
schuldig.
Dass du es nicht gezupft hast, als Ehefrau ist es deine Pflicht.
Ich fühle mich eher schuldig dafür, dass ich einen Mann mit so langen Nasenhaaren geheiratet habe. Das ist schon krass.
Ja, irgendwie.
Was willst du machen?
Vaterkomplexe, oder?
Dude, warum?
Freud und so. Ja, von irgendwo kommt das.
Wie kommst du jetzt von verkackten Nasenhaaren auf Vaterkomplexe? Ich habe so lange Nasenhaare. Ich glaube, meine Frau hat Daddy-Issues.
Ja, yeah, okay. Mein Daddy hatte auch so lange Nasenhaare.
Yes, gut. Dann wäre das ja auch schon mal geklärt. Nee, aber mal im Ernst. Sind lange Nasenhaare etwas, wofür man sich schämt?
Ja, hier in diesem System, in Westeuropa schon. Weil hier ist ja alles so...
Ich sehe in deinem Blick alles andere als Scham. Es ist dir so scheißegal. Aber weißt du, wofür du dich damals geschämt hast?
Ja?
Wir waren vor vielen Jahren, ich glaube, wir waren relativ frisch zusammen.
Ja.
Da waren wir in so einem Kaufhaus, wo die irgendwie... Gab es so ein Angebot, ich glaube, es war im Saturn.
Du hörst nicht auf mit dem Thema.
Nein, wo ich durch den halben Saturn gebrüllt habe. Weißt du, du kennst ja an den Kassen dort.
Ich erinnere mich.
Ja,
ich erinnere
will es ja für die Hörer nochmal erzählen.
Okay, erzähl's für die Hörer.
Damit die mit uns an diesem Ort nochmal sind. Wir standen im Saturn und vielleicht kennt ihr das ja, da sind ja immer an den Kassen, sind ja immer auch diese Warenkörbe oder sowas mit so Angeboten drin.
Ja.
Und da habe ich halt damals einen Nasenhaartrimmer gesehen für 9,99 und gesagt, Schatz, guck mal. Du hast mich so angekotzt. Aber hast du dich in dem Moment geschämt?
Bisschen.
Aber warum?
Warum? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Nasenhaare so geschämt habe oder ob das so an meinen männlichen Kodex so ging, dass du mir befohlen hast, den zu kaufen. Weißt du?
Darf ich eine Theorie in den Raum werfen? Dann kannst du mir sagen, ob das auf dich zutrifft.
Okay.
Scham entsteht... Yeah. Scham entsteht, wenn wir mit einem kritischen Blick auf uns schauen, und zwar mit einem Blick, der uns antrainiert wurde. Trifft das in dem Moment?
Nochmal.
Scham entsteht,
ja.
Wenn wir mit einem kritischen Blick auf uns selber schauen, und zwar mit einem Blick, der uns antrainiert wurde.
Aha, aber okay. Und in meinem Fall wäre das, wenn mein Vater mir antrainiert hat, lass dir von deiner Frau nichts sagen, egal was es ist.
Ich glaube, das ist tatsächlich ja schon Erziehung, das ist was anderes. Ja, könnte auch damit zusammenhängen, aber eher vielleicht eine gesellschaftliche Norm, dass man einem gewissen Bild, einem gepflegten Bild entsprechen muss. Denn wenn man ungepflegt ist zum Beispiel, dann ist man weniger wert oder ist man nicht Teil der funktionierenden Gesellschaft.
Das ist wahr. Das stimmt. Aussehen ist echt ein Freifahrtschein in viele Bereiche.
Aber da ist ja jetzt die Frage, schämst du dich wegen des Aussehens oder schämst du dich, also quasi hast du dich wegen der langen Nasenhaare geschämt oder hast du dich oder hast du dich geschämt aufgrund des Bildes, das du damit abgibst?
Ich glaube, ich habe mich geschämt, weil du in diesem Moment wie so eine Art Befehl gegeben hast, ich solle mich pflegen. Weißt du? Das ist ein völlig anderes Konstrukt, aber eine Scham war da.
Aber wo war das denn Befehl, wenn ich sage, Schatz, heißt Nasenhaar war für 9,99?
Keine Ahnung, das ist so wie wenn ich eine Salbe kaufe und sag, hier, guck mal, das ist für die fette Warze auf deinem Arsch. Das hilft.
Ja, aber der
Warze am Arsch ist
Unterschied.
normal, das
Ja,
passiert.
das passiert, aber der Unterschied ist, man sieht die nicht. Weil
Aber
normalerweise habe ich
trotzdem
eine
hättest du
Hose
dich
an.
geschämt. Die Kassierer haben sich jetzt nicht geduckt, um in meine Nase zu gucken, gedacht, Alter, die hat
Weißt
ja
du ja nicht,
recht.
die sind ja alle kleiner als du. Du weißt nicht, was wir kleinen Menschen von da unten alles sehen können, weißt
Genau, die haben alle so mit einem Auge von unten hochgeguckt.
Na, aber das ist ja krass, weil wenn du mal überlegst, du hast ja vorhin auch deinen Vater jetzt ins Spiel gebracht. Uns wird ja von Kindheit an quasi vermittelt, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu sein haben, wie wir auszusehen haben, um in Anführungszeichen als guter und wertvoller Mensch gesehen zu werden. Das heißt, das sind gewisse Anforderungen aus unserem Umfeld, denen wir gerecht werden müssen.
Das ist ja dieser Fitnesswahn und alles, ne, der noch
Zum
mitspielt.
Beispiel, genau.
Okay.
Ich habe einen Artikel in der, ich glaube, das ist momentan die aktuelle Ausgabe von der Stern Crime. Und zwar gab es da auch einen Artikel über diese Scham und die Autorin hat geschrieben, es gibt wahrscheinlich keine einfachere Möglichkeit, komplett zusammengeschlagen zu werden, als vorm Fitnessstudio zu stehen und drei, vier Muskelprotzen zu sagen, haha, guck mal, wie scheiße ihr aussieht. Das ist so, weil das etwas ist, wo die wirklich in dem, was denen wichtig ist, beschämt werden. Ja, und dann kriegst du aufs Maul.
Glaubst du?
Ich kann mir schon
Ich weiß
vorstellen.
nicht, wenn da jetzt
Glaubst
so
du
ein,
nicht?
ich weiß nicht, wenn da jetzt so ein Typ reinkommt, der 50 Kilo wiegt, so voll der Lauch, und er sagt mir, okay, wie scheiße du aussiehst. Ich weiß nicht, Mann. Es ist irgendwie lachhaft. Es kommt drauf an. Ich habe keine Ahnung. Es kommt drauf
Ja
an.
gut, es kommt ja auch darauf an, was für ein Selbstbewusstsein du hast
Ja.
oder wie schnell du dich angreifen lässt. Ich keine Ahnung. Ich denke, andere können sich von sowas sehr angegriffen fühlen, wenn die sehr viel Zeit reinstecken, um einem gewissen Bild zu entsprechen und dann kommt einfach jemand her und macht das so kaputt. Warum denn nicht?
Möglich wäre es, im Kampfsport kassiert man viel für dumme Sätze. Dann sagt man kurz dem Trainer, ich würde gern mit dem nachher Sparring
Ja,
machen.
ist es so? Hast du
Ja,
das so
da haben
erlebt?
viele schon kassiert und wurden auch hart ausgenockt und zum Weinen gebracht. Und da gab es immer wieder ein paar, die haben das Maul aufgemacht und dann hat man gesagt, okay, alles klar. Und dann, wir sehen uns beim Sparring, dann kannst du ihm legal die Fresse einschlagen.
Hast du das Gefühl, dass ihr da euren Gegner auch ein bisschen mit Scham provoziert habt?
Es
Also
war
bewusst?
natürlich, natürlich, du hast ihn hart gedemütigt vor allen und vor allem, wenn sich rausstellt, wir hatten einen Trainer bei uns und wir hatten so einen Neuling. Und unser Verein, ich war in vielen Vereinen, aber ich war in einem Verein, der war ein bisschen rassistisch veranlagt. Also der war
Okay.
voll mit Slawen und wenigen Deutschen. Und wenn da mal ein Türke dazu kam, das war schwierig für ihn. Der
Echt, ist
musste
das so ein
sich
bisschen?
beweisen. Der Türken
Wow.
sind bei Slawen sehr unbeliebt.
Okay.
Sehr. Südländer generell. Und der hat immer zum Trainer gesagt, hey, wollen wir zweimal Sparring machen? Und der Trainer, okay, kein Problem. Der hat ihm fünfmal Nein gesagt, der hat nicht aufgehört zu nerven, er hat ihn demoliert. Der Junge lag am Boden, er hat geweint, der Trainer hat ihn angeschrien, steh auf, der hat ihn wirklich in Stücke gerissen, es tat schon weh zuzusehen. Und der Junge hat irgendwie ihn weinend angeschrien, du denkst wohl, du bist der Beste und so, und der Trainer sagt, eigentlich nicht, aber bei so Lappen wie dir weiß ich, dass ich's bin. Der Junge kam noch ein, zweimal ins Training, der wollte seinen Ruf wiederherstellen, hat gemerkt, wie weit weg er davon ist und ist nie wiedergekommen.
Krass.
Ja.
Das ist krass.
Es ist sehr krass.
Es ist halt
Es
eine.
gibt Bereiche, sorry, es gibt ja gewisse Grenzwerte im Charme und wenn du diese Grenze überschreitest, dann ist das nicht mehr zu reparieren und dann musst du den Kreis wechseln.
Ja, das ist halt das Ding. Man sagt auch, dass Scham einer der Hauptauslöser von Aggression und Wut sind. Und das ist gerade, was du jetzt sagst, nämlich, wenn zum Beispiel, wir haben das sicherlich alle in der Schule erlebt. Du hast mir auch mal erzählt, ich habe das auch erlebt, Mobbing, ne, in der Schule war, also wurde super viel gemobbt, vor allem so bis zur 8., 9. Klasse war ich sehr oft Mobbing-Opfer. Ich hatte nicht die Mittel, mich zu verteidigen oder irgendwie. Ich habe die auch zu Hause nicht vermittelt bekommen, wie ich mich in solchen Situationen wehren kann. Was bei sowas dann passiert...
Du hast mit deinen Eltern auch nicht darüber kommuniziert, ne?
Doch, habe ich, aber irgendwann nicht mehr, weil es war... Das Einzige, was peinlicher ist, ist, wenn du, außer sich nicht wehren zu können, ist, wenn immer deine Eltern meinen, das für dich klären zu müssen und in die Schule kommen. Das war für mich irgendwann die Hölle.
Das ist Sackgasse.
Und dann erzählst du das deinen Eltern natürlich nicht. Aber das Ding ist, zum Beispiel in der Schule, wenn du im Kindesalter ja ständig als Störenfried abgestempelt wirst oder man sagt, du kannst dich nicht benehmen in der Klasse, was ist denn mit dir los und du störst den Unterricht nonstop. Das heißt, du hast in der Klasse schon die Rolle als der Störenfried.
Klassenclown, so. Ja.
Ja, oder der Klassenclown ist ja mal, kann ja auch beliebt sein.
Okay, nennen wir es Sorgenkind.
Das Sorgenkind, meinetwegen, so. Was dann passiert ist, dadurch, dass Scham dich so, Scham führt ja dazu, dass du dich super klein fühlst. Du fühlst dich wertlos, du fühlst dich als Versager, du fühlst dich nutzlos. Das Ganze führt aber dazu, dass du wütend wirst. So, wenn jetzt eine, sagen wir mal, respektable Gesellschaft, ja, die anderen Kinder können sich ja benehmen, und der Lehrer geht dann anders mit denen um, das heißt, sie sind respektiert. Wenn diese respektablen Leute oder die Leute, die quasi im System funktionieren, mich jetzt ablehnen und missachten, dann habe ich ja ein Statusproblem. Also für ein Problem muss eine Lösung her. Was kann das für eine Lösung sein? Eine andere Gruppierung, die sich am besten noch auflehnt. Was dann oft passiert in Klassen ist, dass irgendwelche Ausgestoßenen sich irgendwie zusammentun und sich gemeinsam gegen die Norm auflehnen. Sprich, dass so Sachen wie Aggression und Prügeleien in dieser neuen Gruppe plötzlich für Anerkennung sorgen. Das heißt, auf einmal wirst du für dein Verhalten, für das du vorher ausgestoßen wurdest oder auch beschämt wurdest, wirst du plötzlich respektiert und kriegst Anerkennung.
Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn die coolen Leute dich ablehnen, cool in Anführungsstriche.
Nee, respektablen Leute.
Das sind ja die coolen.
Nicht die coolen, das sind die im System funktionieren.
Okay, dann suchst du dir... weil diese Gruppe dich nicht annimmt, andere Gruppen, die dich annehmen. Und die bestehen meist schon aus Verstoßenen.
Die bestehen aus Verstoßenen, die auch durch diese Beschämung schon eine Wut in sich tragen. Und dann, das sind eigentlich im Prinzip Rebellen, die dann sagen, gut, wenn wir schon nicht dazugehören, dann bauen wir uns unser eigenes Normsystem auf. Und wir können dem alle entsprechen. Und wie gesagt, dann sind so Sachen wie sich zu wehren, Scheiße zu bauen, sich zu prügeln und sowas, ist auf einmal, sind respektable Dinge. Das heißt, du hast dich einer kleineren Gesellschaft angeschlossen, einer Gesellschaft von Verstoßenen, in der solche Güter jetzt quasi als hoch, als gut angesehen werden.
Und diese Wut und diese Scham ist das, was euch verbindet.
Nicht nur die Wut und die Scham, sondern diese Rebellion ist eine Art, sich gegen diese unerträgliche Scham zu wehren. Weil es gibt kaum etwas Schlimmeres und kaum etwas Unerträglicheres als Scham. Und ganz kurz dazu, der Unterschied zwischen nämlich Scham und Schuld ist, Schuld geht gegen unser Verhalten. Das heißt, mir wird gesagt, hey, du hast dich hier und da irgendwie falsch benommen, das hat einige Leute verletzt, mach das bitte nicht mehr. Das heißt, ich habe danach eine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Ich kann dieser Person zeigen, guck mal, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast und ich mache es das nächste Mal besser. Ich habe die Chance zur Verbesserung.
Mhm.
Was Scham betrifft, Scham geht gegen deinen Kern, gegen das, was du bist. Das heißt, du wirst, deine Persönlichkeit wird beschämt und zielt auf das, sagt man, unheilbar ekelhafte Selbst ab und bedroht den Kern, also die Identität des Menschen. Das heißt, du bist quasi so verloren, du bist schon so ein ekelhafter Mensch, da gar keine Besserung kann dagegen helfen. Du kannst nichts dagegen tun. Und deswegen fühlt man sich so machtlos. Du bist so beschämt, weil du weißt, ich komme da nicht raus. Da ist jemand, der mich jetzt so sieht, ich komme da nicht mehr raus.
Das ist krass, das heißt, aber da gibt es ja noch ein Extrem.
Ja.
Also wenn, du hast jetzt erzählt, der eine wird von einer Gruppe X nicht angenommen, also geht er zu Gruppe Y oder zu Gruppe Z, die aus Goffs bestehen oder aus Schlägern oder und so weiter. Manche suchen sich einen Verein oder.
Genau.
Aber dann gibt's ja auch die in der Endstufe sind, die von gar keiner Gruppe akzeptiert werden. Und das sind dann die zum Sturmgewehr greifen und die Schule massakrieren. Das ist ja wirklich die Endstufe an Scham, die sie haben, die nicht mehr reparierbar ist.
Ja.
Und sie können auch den Kreis nicht wechseln. Ich meine, die können es probieren, die sagen, Mama, ich will umziehen. Ja. Aber die meisten tun es nicht, weil die Scham schon so krass ist.
Ja.
Also Sturmgewehr und rein.
Genau, also das bestätigt ja nochmal diese Theorie, dass Scham einer der stärksten Auslöser von Aggression und Wut sind. Das ist so eine Verletzung deines puren Seins, deines tiefsten Kerns, deiner Persönlichkeit. Dir bleibt gar nichts. Die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ist entweder dir selber was anzutun oder den anderen was anzutun. Weil du bist ein Ausgestoßener. Und das fängt auch schon mit Kleinigkeiten an. Ja, zum Beispiel als Kind, wenn man dir immer sagt, boah, man kann ja nicht gar nicht mit dir reden, du bist immer aggressiv und bla. Eigentlich sollten diese Leute selber schauen, was die in dem Kind oder die Eltern, was die in dem Kind ausgelöst haben, dass es immer aggressiv ist. Ein Kind ist nicht einfach so aggressiv. Aber wenn man nonstop als Kind beschämt wird, du kannst dich nicht benehmen, guck mal, wir waren da letztens bei dem und dem zu Hause und du hast geschmatzt beim Essen, das ist nonstop Scham, du kannst dich nicht benehmen. Du machst quasi unsere Familie, ziehst in den Dreck oder sonst noch irgendwas.
So. Okay, aber hier greife ich tiefer. Was du jetzt erzählt hast, würde ich kombinieren
mit
Scham und Schuld.
Teilweise ist es,
genau.
Zerfließt es.
Zum einen, du schämst dich für deine Person, weil deine Eltern dir das so einreden, aber gleichzeitig hast du auch Schuldgefühle, weil was du ja gerade gesagt hast, ist ja auch ein Vorwurf. Genau, eine Handlung.
Genau, und die kannst du das nächste Mal besser machen.
Genau, das heißt, du bist voller Scham und musst die Scheiße auch noch ausgleichen, die du bisher gemacht hast.
Genau.
Du bist ja wirklich in so einer doppelt miesen Spirale festgefangen.
Ja. Und das ist halt auch leider das, wie soziale und vor allem politische Gewalt funktioniert. Vor allem politische Gewalt zielt auf Scham ab. Also Sachen wie, guck mal, bei uns in der Gesellschaft wirst du dann nicht mehr an, oder es ist bei uns in der Gesellschaft, wird es als beschämend gesehen, wenn du zum Beispiel psychisch krank bist. Es ist heute immer noch schwierig, darüber offen zu reden, weil das dann heißt, jemand hat sich nicht im Griff, jemand ist zu labil, jemand ist, keine Ahnung, verweichlicht oder sonst noch irgendwas. Dann Dinge wie Arbeitslosigkeit sind beschämend.
Definitiv.
Armut ist beschämend.
Armut, ja.
Es ist beschämend.
Ja, doch, die Leute
schämen sich. Ja, weil, oder auch so Dinge wie Obdachlosigkeit oder ungebildet sein, weil man dem Individuum immer die Schuld dafür gibt und sagt, hey, du hättest es ja auch anders machen können. Es liegt an dir.
Im Kapitalismus.
So, du bist dein, genau, weil wir leben in dieser, vor allem in dieser westlichen Welt, ist es so, du bist deines Glückes Schmied. Mhm. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Ja, aber nicht jeder von uns ist mit den gleichen Voraussetzungen groß geworden oder in die gleichen Voraussetzungen reingeboren worden. Das ist halt das Ding. So. Und wenn gerade soziale und vor allem politische Gewalt immer auf diese Scham abzieht, das entsteht ja darin, indem man vor allem Menschen oder Gruppierung von Menschen Respekt verweigert. Warum waren denn zum Beispiel während der Hochphasen in Corona, waren Pflegepersonal so wütend? Weil auch die Art und Weise, wie denen, sag ich mal in Anführungszeichen, Respekt gezeigt wurde, indem Leute auf dem Balkon stehen und klatschen, das ist so beschämend.
Mhm.
Das ist beschämend, weil das nicht, denen wurde der Respekt für das, was die tun, verweigert in dieser schweren Zeit. Und das Ding ist, dass das Ganze, diese Beschämung und die Verweigerung von Respekt führt überhaupt erst zu Spaltung in der Gesellschaft. Das heißt, sie führt zu Spaltung in Arme und Reiche, in Starke und Schwache. Und das Schlimme ist, je größer diese Schere in einer Gesellschaft ist, desto gewalttätiger wird die Gesellschaft.
Mhm.
Und das siehst du in Ländern, in denen diese Schere
also
so groß
Indien,
ist.
Also Indien, diese Kasten und sowas. Ne?
Zum Beispiel.
Da ist es sehr radikal, diese Schere.
Ja, und da wird auch oft auf Scham abgezielt oder auf Beschämung. Mhm. Und das ist krass.
Und hier stirbt allmählich die Mittelschicht aus.
Genau, also auf lange Frist kann das auch dahin führen.
Mhm.
Ja, genau.
Interessant.
Ja, es ist sehr interessant.
Aber du hast vorhin gesagt, Schuld kann man abarbeiten.
Genau, Schuld ist quasi, zielt auf dein Verhalten ab. Also du fühlst dich schuldig, wenn du dich falsch verhalten hast.
Genau.
Und wenn du einen Fehler machst, dann hast du die Möglichkeit, dir es vorzunehmen, nächstes Mal etwas besser oder anders zu machen. Und du darfst, das ist wichtig, du darfst auf Vergebung hoffen.
Okay, aber es gibt doch auch eine lebenslange Schuld. Du kannst ja lebenslänglich in den Knast kommen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, der Holocaust. Das ist eine lebenslange Schuld. Die ist nicht abzuarbeiten. Verstehst du? Also ich nehme mal ein Beispiel.
Hannah
Arendt hat gesagt, du kannst nur dann eine Schuld abarbeiten oder etwas vergeben, wenn diese Tat bestrafbar ist.
Okay.
Weißt du, wenn du irgendwas machst und ich wäge ab, ist das bestrafbar,
ja,
dann
ja.
bin ich auch in der Lage, dir zu vergeben. Ob ich das will oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Das heißt zum Beispiel, der Holocaust war so schlimm, dass das nicht, dass das Maß an Strafbarkeit, das gibt's gar nicht
Zum
so.
einen war das so schlimm, dass du das nicht bestrafen kannst.
Ja.
Zum zweiten, wen willst du zur Verantwortung stellen?
Ja, die leben teilweise alle gar nicht
Selbst
mehr.
wenn die noch leben würden, das ist kein Ausgleich.
Ja.
Da ist so ein massiver Schaden entstanden, dass egal wie sehr du die Verantwortlichen dafür,
Aber das ist ja das Ding. Die Frage ist, wer sieht die Schuld in wem? Es ist ja eine, ne, es ist, okay, ja, es ist einerseits, ist das eine riesige Schuld, die nicht mehr abarbeitbar quasi ist, die nicht mehr auszugleichen ist, zumal auch viele, die wahrscheinlich heute noch auch noch leben und teils dafür verantwortlich sind oder auch ihre Taten begangen haben, einfach schon sehr, sehr alte Menschen sind, über 90, und die konnten ihr Leben ganz normal weiterleben, ohne vielleicht Schuldgefühle zu haben. Und das andere Ding ist, vielleicht haben die ihre Schuld, auch wenn sie Schuldgefühle hatten, Schuldgefühle, dann haben sie die vielleicht in einer anderen Form abgearbeitet. Das heißt, die haben vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel an den Haaren herbeigezogen, haben vielleicht Obdachlosen öfter Geld gegeben, die haben vielleicht viel mehr Geld gespendet, die haben vielleicht öfter mal, waren vielleicht öfter mal selbstlos, haben sich selber, ne, mal außen vor genommen und haben einem anderen mal mehr gegeben als sich selber. Die Frage ist ja immer, wer entscheidet denn, wie hoch das Maß der Schuld ist?
Okay, wir sehen ja, dass hier die Schuld abgearbeitet wird. Zum einen auch daran, dass Rassismus hier offiziell sehr wenig Spielraum hat.
Ja.
Sehr, sehr wenig. Wenn wie in anderen Ländern wie Italien wieder faschistische Gruppierungen gewählt werden,
Ja.
die haben hier sehr wenig Chancen.
Ja.
Hier wird wirklich, hier ist wirklich diese Grundbewegung in der Luft, das darf nie wieder passieren.
Ja, aber trotzdem, beantworten wir mal die Frage, wer entscheidet denn das Maß an Schuld? Wer
Tja.
entscheidet denn, wie viel Schuld jemand trägt? Ja, es ist ja keine Frage, dass der Holocaust ja eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Das ist klar. Aber wer entscheidet denn, wann eine Schuld abbezahlt ist?
Ja, das ist das Ding.
Das ist halt das Ding, weil die Frage ist, ob die Opfer oder die Hinterbliebenen der Opfer dasselbe Maß an Schuld sehen würden wie die Täter. Manchmal ist es ja auch so, dass Täter sich jahrelang so viel Schuld einreden oder eine Tat als so viel schlimmer ansehen, als sie eigentlich war, oder das Gefühl haben. Manchmal habe ich mir auch selber gedacht, zum Beispiel früher in der Schulzeit, oft ist es ja auch so, dass Leute, die gemobbt werden, auch manchmal zurückmobben. Das heißt, ich habe auch irgendwann, als ich in der 7., 8. Klasse war, habe ich auch Fünftklässler mal gemobbt. Das Ding war nur, dass ich mich dann Jahre später, kurz nach meinem Abitur, so schuldig gefühlt habe. Es kann sein, dass diesen Kindern, es ist scheißegal mittlerweile, aber ich trage diese Schuld mit mir rum. Das heißt, ich habe ein anderes Schuldmaß oder ein anderes Gefühl an Schuld, als diese Opfer das hatten. Und da ist halt immer die Frage, wer entscheidet denn das Maß an Schuld?
Naja, es gibt ja auch zum einen die Sache nicht nur, dass dir jemand verzeihen soll, damit
Ja.
diese Schuld beseitigt ist, sondern dass du dir auch selbst verzeihst.
Genau.
Und davon gibt es ja auch zwei Arten von Vergebung. Das
Ja,
hatten wir schon mal vor
das hatten
tausend.
wir mal, ja.
Genau, die eine Form von Vergebung ist, ich tue so, als sei das nie passiert und verzichte auf Rache, aber im Hinterkopf spukt das immer noch herum.
Und dann wird man auch wieder eine Beziehung zu der Person aufbauen, oder nicht?
Ist
Muss nicht sein.
schwierig, es
Okay.
ist schwierig. Also nehmen wir zum Beispiel eine Affäre in der Ehe.
Ja.
Okay, es gibt die eine Form von Vergebung, okay, es passiert, ich tue so, als sei es nie passiert, aber im Hinterkopf hast du immer noch dieses Ereignis, du wirst dem Mann oder der Frau nicht mehr trauen können. Das
Ja.
zeigt, du hast nicht komplett vergeben. Und die andere Form von Vergebung ist, es ist alles bereinigt, wir sind komplett im Reinen, aber der Preis dafür ist, dass ich das, was du mir angetan hast, die Last, die du mit dir trägst, auf mich nehme.
Ah ja,
Das
okay.
Opfer muss die Last
Ja.
auf sich nehmen.
Ja, aber das ist halt die Frage. Also eine Schuldbegleichung hört ja, oder ne, das hört ja nicht damit auf, dass irgendjemand sagt, so, du hast jetzt was geklaut. Das war falsch und du wirst jetzt quasi, musst das jetzt absitzen und du machst jetzt irgendwie ein paar Wochen, kehrst du hier den Hof, machst hier arbeitest das hier ab und dann ist gut, dann ist deine Schuld beglichen. Gut, das heißt, die Person kann das nächstes Mal besser machen und ist gut, aber wenn zum Beispiel jetzt währenddessen diese Person die ganze Zeit beschämt wird. Guck mal, aus was für einem Haus du kommst. Es war ja klar, dass du so wirst. Das ist Scham.
Ja.
Und das ist viel schädlicher.
Es ist schädlicher, aber leider auch, du lernst mehr davon. Ich weiß, als ich in der Schule diese Strafarbeiten gekriegt habe, ich muss kehren und nachsitzen und sowas, ja. Das hat meinen Charakter nicht verändert. Die haben meine Moral nicht angegriffen, nicht meinen Charakter. Ich wurde nur besser und unberechenbarer. Aber wenn mal ein Lehrer, der schlagfertig war, auf meine Person abging, ja, es hat mir geschadet, du hast absolut recht.
Ja.
Aber ich war sehr viel vorsichtiger mit ihm.
Aber das ist halt genau das Ding, weil gerade vor allem im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter haben wir ja alle oder viele von uns das Bedürfnis, respektiert zu werden. Wir wachsen ja langsam heran, wir werden langsam Erwachsene. Das heißt, gerade von Erwachsenen will man respektiert werden.
Mhm.
Und diese Scham zielt ja auch darauf ab. Du wirst ja respektlos behandelt. Jemanden zu beschämen bedeutet, dass du der Person nicht den Respekt gibst, den die Person verdient hätte. Mhm. So. Das kann ja, bei dir hat es aber trotzdem eine Aggression ausgelöst und eine Wut.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt ist halt die Frage, lehnst du dich auf, indem du dem, keine Ahnung, zum Beispiel diesem Lehrer, der dir das reingedrückt hat, jetzt die Autoreifen aufschlitzt, oder zahlst du es ihm heim, indem du sagst, nächstes Mal werde ich es noch krasser machen.
Mhm.
Sporn dich das an, aber es ist trotzdem eine Aggression entstanden. Die Frage ist nur, wie gehen wir alle mit Wut und Aggression um?
Mhm.
Wenn du in einer Familie oder auch in einer Kultur aufwächst, wo man nicht großartig über Gefühle spricht, wo man sag ich mal so, Gefühle, keine Ahnung, in Alkohol oder in Drogen ertränkt oder wo man Aggression wirklich rauslässt in Form von physischer Gewalt, dann wirst du auch zu dieser Form von Aggressions rauslassen, wirst du auch dazu greifen, das ist ja klar. Wenn du aber gelernt hast, wie man diese Wut umlenken kann in etwas Produktives, das ist aber nicht mehr die Scham. Das ist ja schon die Wut, die aus der Scham entstanden ist. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit?
Boah, ich erinnere mich an einen Sportlehrer, den ich hatte, der hat mich so hart gedemütigt. Ich hatte mit 16 oder mit 15, ich war schon 1,90 groß und wog nicht mal 70 Kilo. Ich war so dünn, ich hatte Asthma, ich konnte gar nichts. Boah, der hat sich so einen Spaß damit erlaubt. Jede Woche.
Warum hast du dich geschämt? Weil du einem gewissen gesellschaftlichen Bild nicht entsprochen hast,
Ja, und er
hast,
hat
oder?
Offenbart, wie körperlich schwach ich bin.
So, und das Schlimme ist, das war auch dein, es hat ja nicht nur deinen Körper angegriffen, sondern auch deinen Kern, das, was du bist und was du gerne sein würdest. Er hat das offenbart, was du gerade überhaupt nicht sein kannst.
Ja.
Und das
absolut.
Ist so beschämend.
Absolut. Aber es hat ein Happy End. Er ist tot.
Wow, okay.
Nein.
Alter.
Nee, das Schlimme tatsächlich war, oh, ein paar Tage später, der nächste Sportunterricht fängt an.
Ja.
Und er kam nicht. Hat sich rausgestellt, er hat in der Nacht versucht, seine Satellitenschüssel zurechtzurücken, ist ausgerutscht, vom Dach gefallen und gestorben.
Wow, okay.
Und ich da, heute geht das gar nicht, aber damals als 15-Jähriger, der wirklich fast schon geweint hat, wenn er in den Sportunterricht musste, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass er tot ist.
Aber dann guck mal, was diese Scham in dir ausgelöst hat.
Ja.
Dass du dich über sowas freuen konntest.
Es war ja keine Freude
an sich, es war Schadenfreude.
Es war Schaden, natürlich. Also heute denke ich ganz anders darüber. Aber damals, das war so, ja, wir kriegen einen neuen Sportlehrer. Endlich. Ich habe endlich Frieden. Und der Neue, der kam, der war super.
Ja.
Der hat mir eine 3- verpasst statt eine 5. Und ich hatte Ruhe, ich hatte Frieden.
Aber das ist halt das Ding, wenn, wie gesagt, gerade als Jugendlicher, wenn du dieses Wahnsinnsbedürfnis nach Respekt hast und du willst jemand sein, man möchte ja gerne beliebt sein und, ne, also ich war so weit entfernt davon, in meiner Klasse irgendwie beliebt zu sein oder das beliebte Mädchen, mit der alle befreundet sein wollten und so und alle Jungs waren in die verknallt. Ich habe immer von irgendwelchen, also wenn, ich habe einmal, und da habe ich jemanden beschämt und das tut mir heute so, so weh. Wir hatten damals, es hatten bestimmt andere Schulen auch, an Valentinstag, man konnte in den 2 Wochen vorher immer irgendwie für 1 Euro oder 2 konnte man so ein Herz aus Papier kaufen, so ein rotes Herz, mhm, und hast dann so einen kleinen Liebesbrief drauf geschrieben und, mhm, an wen das ist, welche Klasse und der Name. Und dann an Valentinstag gab es irgendwelche Kinder, so ein Gremium bei uns in der Schule, die sind dann von Klasse zu Klasse
hatten
gegangen.
Wir auch.
Genau, und haben das immer. Und ich habe nie irgendwas gekriegt, nur dieses eine, ich glaube, es war in der 7. Klasse. Und da hat mir ein Junge, mit dem habe ich auch Tennis gespielt im Tennisclub, also ich kannte ihn schon von da auch, bevor wir aufs Gymnasium zusammen in die Klasse gekommen sind. Und der hat mir so einen Liebesbrief geschrieben.
Mhm.
So richtig krasses Gedicht, so, Alter, ich war 11. Ich konnte mit sowas nicht umgehen, Mann.
11 ist krass.
Und er hat mir geschrieben, also er hat wirklich geschrieben, ich liebe dich. Und ich war so, Alter, ich liebe dich, bist du bescheuert. Und ich hab das gekriegt und, ja, alle natürlich um mich rum, von wem, wer ist das, was hat er dir da geschrieben, von wem kriegst du da was, so, ne, weil ich war eine Außenseiterin, man hat mich gemobbt, die waren so, wer zum Teufel schickt dir einen Liebesbrief, mhm, Alter. Und ich hab das allen vorgelesen und er saß in der ersten Reihe und hat sich nicht mehr bewegt. Der hat nach vorne geguckt, hat einfach nur den Tisch angeguckt und hat sich nicht mehr bewegt. Und wenn ich heute dran, weil das Ding war, ich habe mich so geschämt, dass mir jemand diesen Brief geschickt hat. Ich konnte nur die Scham abwehren, indem ich jemand anderem beschämt habe.
Du wolltest
erhaben sein.
Und heute
tut mir das so weh, darüber nachzudenken. Ich habe den so verletzt, diesen Jungs, war furchtbar.
Das ist jetzt bestimmt immer noch so da.
Nee, der ist ein Jahr später weggezogen. Ich weiß aber nicht, ob es damit zu tun hat.
Alleine, ohne die Eltern.
Genau, er hat sich quasi gerichtlich von den Eltern scheiden lassen.
Mit so einem Stock und so einem kleinen Tüchlein
so
dran.
Beutel.
Genau, mit Oreo-Keksen ist davon gezogen.
Nee, und das hat mir so leid getan. Und das ist halt auch nochmal die andere Sache. Wir beschämen ja oft andere Leute, um Scham von uns abzuwenden.
Ja.
Das heißt quasi wie so ein Scheinwerfer, so ein negatives Scheinwerfer.
Also ein Blitzableiter.
Ja, aber es ist wie so ein Licht, das auf uns gerichtet wird und unsere Schwächen und sowas zeigt. Und wir drehen das nur ein Stück weit und sagen, ja, aber der hat noch viel krassere Schwächen, guck mal.
Ja.
Und dann bist du nämlich so, puh, jetzt bin ich fein raus. Und das ist halt auch ein Impuls. Wir können gemein werden, wenn wir beschämt werden, dann geben wir das oft an den Nächsten weiter, der nächst Schwächere im Glied quasi nach dem Motto.
Das ist krass.
Das ist furchtbar.
Es gab mal so einen Cartoon, ich weiß nicht, ob es South Park war, bin mir nicht sicher. Da kackt sich einer in die Hosen in der Schule und alle lachen ihn aus, richtig hart. Und dann hat er gedacht, okay, wie löse ich dieses Problem? Wie kann ich von dieser Scham ablenken? Eigentlich eine sehr geile Metapher. Und dann sagt er, indem sich mehrere Leute in die Hosen kacken. Also vergiftet er die Cafeteria und 20 Leute kacken sich in die Hosen und die ganze Schule lacht sie aus. Und jetzt denken sich die 20 Leute, Alter, wie
das kriegen wir gar nicht dazu.
Ja, aber wie kriegen wir das hin? Wie lenken wir die ab? Und dann sagt einer, wenn die Cheerleader sich in die Hosen kacken.
Oh, krass.
Also strecken die das Essen der Cheerleader. Und es steigert sich so hoch, bis das ganze Dorf sich vollkackt. Und endlich
ist
alles...
Gut. Das ist schamkonsequent abgelenkt weitergegeben.
Total. Ich habe in meinem Studium als Philosophiestudent.
Ich habe Philosophie studiert, ich bin so schlau.
Bin ich auch. Habe ich eine Arbeit geschrieben, ob Auslachen moralisch gerechtfertigt ist.
Aha, und zu was für einem Schluss bist du gekommen?
Es ist sehr interessant. Also zum Beispiel,
das glaube ich.
Wenn du jetzt die Treppen runterfliegst.
Ja.
In dem Moment, wo du unten ankommst, lacht erstmal niemand.
Ich glaube, du würdest lachen.
Nein, ich würde auch nicht. Nein, erst wenn ich sehe, dass du unverletzt bist, dann würde ich sterben vor Lachen. Aber alle anderen auch. Wenn sich jemand wirklich verletzt und es sieht wirklich gefährlich aus, in dem Moment lacht niemand. Aber wenn die Person aufsteht und alle merken, dem geht's gut, dann brechen alle aus vor Lachen.
Ja, aber ist das nicht auch so eine Erleichterung? Lachen ist ja oft auch eine Schockreaktion.
Stimmt, ne? Aber ich bin zu einer anderen Theorie gekommen. Und zwar, wenn sich jemand ernsthaft verletzt, lacht niemand.
Ja.
Aber wenn du unverletzt da rauskommst, dann geht man davon aus, dass du dem System nicht ganz treu bist. Du bist tollpatschig, du watschelst irgendwie daher. Weil wenn du dich schwer verletzt, ist ja klar, mein Gott, so jemand kann das System nicht so disrespektieren, dass er sich so verletzt, freiwillig.
Ja.
Und das Auslachen ist dazu da, um dich in das System wieder zurechtzurücken.
Aha.
Auch Kinder ticken so. Wir sind eigentlich, Menschen sind extreme Systemsklaven, mit oder ohne Politik. Und wir tun alles, um diese Kommune zu schützen. Und Scham ist eigentlich nur ein Notwehraggregat, um das System in Balance zu halten.
Ja, das, ja, fasst, glaube ich, ganz gut das zusammen, was ich gesagt habe.
Ja.
Ja, ist es so. Und das ist nämlich, ich glaube, das ist gerade dieses Systemding, ne? Du wirst ja, wenn du beschämt wirst, wirst du ja aus einem System verstoßen oder zumindest ein Stück weit rausgeschoben. Und deswegen ist das so gefährlich. Also, wie gesagt, in diesem Artikel in der Stern Crime, natürlich, die ganze Zeitschrift dreht sich ja um Kriminalität und sowas, ne? Aber dann hat wirklich die Autorin geschrieben, wie unfassbar gefährlich Scham sein kann, vor allem was politische Unterdrückung, politische Gewalt betrifft. Weil gerade bei diesen Scheren, man merkt, also ein kleines Beispiel, es geht ja gerade so ein Video von Olaf Scholz rum, wo er quasi so, oh ja, da hat jemand gesagt, oh, er muss jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mal, was
Wo
er
er
immer
den
so.
Bäcker auslacht.
Na ja, muss da jetzt irgendwie oh, mit Holz heizen und so. Ich wusste gar nicht, wie traurig ich gucken soll und so. Also der lacht das richtig und die Leute kotzen richtig auf und sagen, du reiches, blödes Arschloch. Der lacht den Leuten wirklich offen ins Gesicht. So, ha, wie süß, ihr seid arm, ihr wisst jetzt gar nicht mehr, wie ihr heizen sollte. Ich weiß gar nicht, wie traurig ich gucken soll, ihr armes Pack, so, weil das ist so ekelhaft und das ist so beschämend. Und was passiert? Die Leute werden wütend. Wir reagieren alle mit Wut. Und das ist ähnlich auch, was während Corona passiert ist. Ähnlich was im Iran passiert. Frauen wurden so beschämt. Wenn nur eine Haarsträhne rausgeguckt hat, dann war sie als Frau viel weniger wert. Da wurde so oft die ganze Zeit auf die Person gedrückt, auf das, was eine Frau eigentlich ist. Natürlich sind die jetzt
Und jetzt
wütend.
guck
Die
mal,
sind sauer.
was du vorhin erzählt hast mit dem Blitzableiter.
Ja.
Dadurch, dass die Frauen im Iran sich so verhalten, sind
Ja.
jetzt die Männer in ihrer Männlichkeit beschämt.
Ja, und es
Und
schaukelt
jetzt
sich
kommen
weiter,
die
genau.
Massenexekutionen,
Ja,
um
genau.
ihre Männlichkeit wiederherzustellen.
Genau. Das ist
Krasser
richtig
Shit.
krank, ja. Ich habe jetzt noch was zum Abschluss zu sagen.
Oh,
Meine
krass.
schöne Zusammenfassung. Ich hab die geschrieben. Lass dir das jetzt also in den Ohren. Nee, ich lasse es mir auf der Zunge zergehen, du in den Ohren,
Soll ich
bitte.
mich
Komm.
hinlegen?
Nö, kannst schon sitzen bleiben.
Okay.
Vielleicht liegst du
Ja,
danach, weil es
vielleicht
so
will
gut
ich mich
ist.
treiben lassen.
Also, meine Zusammenfassung ist: Wer gezwungen wird, sich zu schämen, kann keine Schuld anerkennen und keine Verantwortung für seine Taten übernehmen. Er braucht nämlich dann all seine Kraft, um sich gegen das unerträgliche Gefühl, nichts wert zu sein, zu wehren. Und das ist für mich interessant, auch im Umgang mit anderen Menschen, wenn jemand mir Unrecht tut, natürlich das Erste, was man will, sagen, du bist ein Arschloch, guck mal, was du machst. Du bist furchtbar toxisch. Man geht gern auf die Person ab. Du willst ja die Person verletzen, weil sie dich verletzt hat. Aber du wirst damit nicht bezwecken, dass die Person ihre Schuld eingesteht und versteht, dass sie was falsch gemacht hat, sondern die wird sich schämen und wird, wie gesagt, alle ihre Energie bündeln, um es zu ertragen, nichts wert zu sein und von dir beschämt worden zu sein. Das heißt, du wirst damit nicht bewirken, dass diese Person ihre Schuld eingesteht und sich entschuldigt
Das
oder was
krass,
ändert.
das
So.
Krasse ist, die Leute können so eine Scheiße ihr ganzes Leben lang mit sich tragen.
Ja.
Das kann anfangen mit 8, 9 Jahren, zwei, drei Ereignisse und das trägst du mit dir, bis du 40 bist.
Ja.
Und das bestimmt deine Beziehungen, deine Verhältnisse zu Mann und Frau, dein Berufsleben,
Ja.
alles.
Ja, absolut.
Fuck me.
Absolut. Ja.
Thomas Hobbes hat gesagt, im Leviathan heißt das Buch, ich empfehle es nicht, weil Philosophen schreiben echt wie die letzten Kacknasen. Es liest sich so beschissen. Er hat gesagt, Scham ist das Bedürfnis, elegant zu handeln.
Es ist interessant, weil er verbindet jetzt Scham mit Handeln, mit Verhalten, ne? Und nicht
Ja.
mit dem Sein. Aber obwohl, ne, man kann ja trotzdem Scham
Du
und
bist, was
ein
du tust.
Bedürfnis, ja, aber trotzdem auch die Scham. Scham ist das Bedürfnis. Ein Bedürfnis entsteht ja nicht aus deinem Tun, es entsteht aus deinem Kern, aus deinem, was du bist, aus deinem Denken.
Boah, das ist komplex. Da können wir uns,
Krass,
das
ne?
können wir zerspinnen, ja. Weil
Okay.
aus Gedanken folgen Worte, aus Worte Taten, aus Taten Gewohnheiten. Das ist eine Kettenreaktion. Du weißt nicht, was zuerst kommt. Ein Gedanke kann auch einer Handlung entspringen und umgekehrt. Es ist
Das
deep, wir
kann
schweifen
sein.
ab. Weißt du? Wir können das auch
Okay.
zerrupfen.
Nee, kein Bock. Kein
Ich
Bock.
habe nämlich Philosophie studiert.
Ja, nee, das, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja, guck, guck.
Nee.
Und du hast nur Buntstifte studiert. Buntstiftologie.
Ich hau dir gleich eine rein, ich werde jetzt wütend.
Bitte,
das ist nicht beschämend. Du sagst mir jetzt gerade, dass ich dumm bin.
Nein!
Doch,
dass
ich nur Buntstifte studiert habe.
Ja, du weißt alles über Buntstifte.
Halt's Maul. Ich kann überhaupt nicht malen, du kannst viel besser malen.
Das habe ich auch nicht gesagt, dass du es kannst. Ich weiß nur, du weißt alles über Buntstifte.
Arschloch. So, Schlussverhalten.
Was machen wir nächstes Mal?
Ich will nicht mehr mit dir reden.
Das stimmt nicht.
Das nächste Mal würde ich sehr, sehr gerne über die Philosophie in Märchen sprechen.
Märchen?
Ja.
So Rotkäppchen und so?
Ja, wir suchen uns mal die Klassiker raus. Wenn du möchtest, kannst du dich mal so mit den Märchen von den Gebrüder Grimm beschäftigen.
Yeah.
Ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben, aber so das meiste, was man kennt, ich glaube Rotkäppchen und so ist
zumindest. Aber, und wir zerrupfen das, was die Sachen sexuell bedeuten und was die Sachen auf das System bedeuten.
Genau, und ob die auch pädagogisch überhaupt wertvoll sind, ob die nützlich sind. Vor allem viele Märchen sind ja teilweise schon sehr, sehr alt.
Mhm.
Ich würde mir jetzt zum Beispiel Märchen vom Andersen rauspicken, der unter anderem auch Ariel, also die Meerjungfrau, geschrieben hat. Einfach mal zu gucken, was wird den Kindern damit vermittelt und ist das überhaupt wertvoll und ist das heute so überhaupt noch tragbar eigentlich, was da erzählt wird?
Ich nehme mal ein Beispiel, um die Leute hungrig zu machen.
Okay.
Nehmen wir des Kaisers neue Kleider. Kennst du das?
Der Bastard, ja.
Kennst du das?
Ja.
Die
Geschichte gehasst als
Kind. Da kommt ja ein Schneider und näht dem Kaiser Klamotten, die gar nicht existieren. Der Kaiser
hat gar nichts gemacht. Er ist einfach da, hat Geld kassiert und sagt, dieser dumme Idiot.
Genau, der Kaiser steht nackt da und sagt, Alter, wo ist mein Anzug?
Da
du hast ihn schon an.
Und siehst richtig geil aus.
Genau, aber die ihn nicht sehen, das sind die, die dumm sind.
Ja.
Nur kluge Leute können den Anzug sehen.
Das ist doch fast genauso, wie Kunst heute funktioniert, oder?
Nicht nur Kunst, also generell Systemsklaverei. Das ist das Belohnungssystem. Wenn du dich anpasst, egal wie schlau du bist, und die einzigen, pass auf, die einzigen, die sehen, dass der Kaiser nichts anhat, weißt du, wer das war? Die Kinder.
Ja.
Die haben am Ende geschrien, ey, der hat ja gar nichts an. Und die Leute waren empört, sei ruhig, das darfst du nicht sagen.
Ja, aber es ist ja nicht nur das, es ist auch dieses, ich habe da sofort irgendwie daran gedacht, wie, oh Gott, wo war das denn? War das in den USA? Ich weiß es nicht. Irgendein Student hat in einem Museum eine Lesebrille auf den Boden gelegt. Und nach kürzester Zeit standen so viele Leute drumherum und haben einfach ein Foto davon gemacht. Alle wollten Bilder davon haben, weil das so genial war. Es war einfach nur eine Brille, die jemand auf den Boden gelegt hat.
Manche haben auch einen Feuerlöscher fotografiert.
Und das ist ja das, was du darin siehst. Oder was man den Leuten vermitteln möchte, was man darin sehen soll.
Yeah.
Wenn ich jetzt, ich habe auch im Studium und sowas, haben wir teilweise im Englischen gab's Dichter. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so nennen kann. Die haben ein Gedicht geschrieben, das aus einem Wort besteht. Wo ich mir denke, was für eine dumme Scheiße. Ich kann jetzt auch einfach Kaka sagen und dann klatschen 50 Leute. Wenn ich sage, das ist Poesie, und wenn dann irgendjemand sagt, so, ja, der Künstler, der hat das, der wollte dort seine Konflikte mit den Eltern und die Konflikte mit dem Selbstbild darstellen und dieses Kaka war ein Ausruf, bla, dann werden alle sagen, oh ja, ja.
Ja, weil grandios. Sie sonst dumm aussehen.
Das ist grandios. Ja. Wir haben jetzt 30 Euro gezahlt, um dieses grandiose Gedicht zu hören. Das hat sich gelohnt. Das werden wir weiterempfehlen.
Ja, Mann.
Und das ist so dieses, dude, what the fuck? Und am Ende stehen halt so, und wir werden dann als Kunstbanausen bisher, wenn wir sagen, Alter, was für eine Scheiße ist das
denn? Aber es ist nicht nur Kunstgruppierungen entstehen auch so. Ein gewisser Teil einer Gruppe hat eine Sichtweise und verkauft sie so, dass wer sie nicht mit uns teilt, ist dumm.
Das ist Beschämung. Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin.
Und der Kreis schließt sich.
Und der Kreis schließt the circle of life.
Sag tschüss.
Warum?
Weil wir fertig sind.
So abrupt.
Tschüss.
Will ich noch was singen oder so?
Nein, da kommt ein Outro.
Ach so, das Gitarren.
Sag tschüss.
Jetzt kommt die Gitarre.
Auf Wiedersehen, Russenhocker.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.